und Weidmannslust fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Russland hat die Ukraine in der Nacht wieder massiv aus der Luft angegriffen. Nach ukrainischen Angaben sind dabei mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Schwerpunkt war Kharkiv im Nordosten des Landes. Mareike Markusch.
Nach Angaben des Bürgermeisters waren innerhalb von 1,5 Stunden mehr als 40 Explosionen zu hören. Auf Bildern waren schwere Zerstörungen an Gebäuden zu sehen. An einigen Orten brachen Feuer aus. Laut Stadtverwaltung handelt es sich um den schwersten Angriff auf Kharkiv seit Kriegsbeginn. Auch an der Front bleibt die Lage angespannt. Der ukrainische Generalstab meldete allein gestern mehr als 200 Gefechte.
In der Debatte um einen verpflichtenden Wehrdienst macht der neue Wehrbeauftragte Otte mehr Druck. Er nehme sich das Thema noch in diesem Jahr vor, sagte er der ARD. Auch Bundeswehrverbandschef Wüstner spricht sich für eine Wehrpflicht aus. Er meldete Zweifel an, dass man durch Freiwilligkeit mehr Männer und Frauen für die aktive Truppe gewinnen könne. SPD-Fraktionschef Miersch hat Verhandlungen über eine Rückkehr zur Wehrpflicht dagegen abgelehnt und auf den Koalitionsvertrag verwiesen. Am heutigen Tag der Organspende haben Patientenschützer erneut das Online-Register dafür kritisiert. Es sei viel zu kompliziert, sich dort einzutragen, erklärte die Deutsche Stiftung Patientenschutz. Vorstand Brüsch forderte, auch die Pass- und Ausweisstellen an das Register anzubinden, so wie es der Bundestag vor 5 Jahren beschlossen habe. In Deutschland stehen aktuell mehr als 8.100 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Die israelische Armee hat im Gazastreifen nach eigenen Angaben eine weitere Geisel tot geborgen. Es handelte sich um einen Mann aus Thailand, der am 7. Oktober 2023 von der Hamas verschleppt wurde. Er arbeitete als Erntehelfer in einem Kibbuz. Vor 2 Tagen hat das Militär die Leichen von 2 US-israelischen Geiseln geborgen. Noch immer werden viele Verschleppte im Gazastreifen gefangen gehalten. Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Rückgabe der Geiseln hatten bisher keinen Erfolg. Beamte der EU-Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Das geht laut Welt am Sonntag aus geheimen Verträgen hervor. Demnach soll Steuergeld in Millionenhöhe geflossen sein, um die Öffentlichkeit von der EU-Klimapolitik zu überzeugen. Laut dem Bericht sollte etwa eine Organisation deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricken, um das finanzielle und rechtliche Risiko der Betreiber zu erhöhen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Nachmittag neben Wolken ab und zu Sonne und einige recht kräftige Schauer, örtlich Gewitter. Zurzeit in Berlin-Dahlem 22, in Lenzen-Elbe 18 Grad. Auch morgen wechselhaft, am Nachmittag teils kräftige Schauer und Gewitter bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 13.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio für Sie Matthias Gindorf. Schönen guten Tag. Kommt sie zurück oder nicht? Und wenn ja, wie? Es geht um die Wehrpflicht. Der neue Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Henning Otte, macht bei dem Thema ordentlich Druck. Der CDU-Politiker will in den kommenden Monaten die Wehrpflicht zum Thema machen. Der Koalitionspartner SPD hat allerdings eher wenig Interesse daran. Mehr zu Henning Ottes Visionen von Lissy Kaufmann aus dem Hauptstadtstudio.
In den ARD-Tagesthemen hat er gesagt, er werde sich das auf Wiedervorlage legen, und zwar noch in diesem Jahr. Man müsse die Truppe vor Überforderung schützen. Sie dürfe nicht überdehnt werden. Auch der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Röwekamp, drängt auf eine Pflicht. Allerdings eine allgemeine Dienstpflicht, also auch im sozialen oder zivilgesellschaftlichen Bereich. Der Rheinischen Post hat der CDU-Politiker gesagt, diese Pflicht müsse für Männer und Frauen gelten. Die SPD lehnt die Vorhaben ab. Fraktionschef Miersch verweist in der Neuen Osnabrücker Zeitung auf den Koalitionsvertrag. Dort sei festgelegt, dass man auf Freiwilligkeit setze. Über eine Wehrpflicht könne man gegebenenfalls in der nächsten Legislaturperiode verhandeln, also in 4 Jahren. Neuen Schwung in die Debatte hat die Aussage von Verteidigungsminister Pistorius von der SPD gebracht. Er hat diese Woche am Rande eines NATO-Treffens in Brüssel gesagt, die Bundeswehr brauche bis zu 60.000 zusätzliche Soldaten.
Informationen von Lissy Kaufmann aus dem Hauptstadtstudio. Den Sturz von Syriens Machthaber Assad hat die Weltöffentlichkeit live mitverfolgen können. Wie die islamistischen Rebellen Dorf um Dorf und dann auch die Städte einnehmen konnten, bis Assad fliehen musste. Ein halbes Jahr ist das jetzt her und seitdem ist viel passiert. Geführt wird Syrien von einer Übergangsregierung unter dem ehemaligen Islamistenführer al-Sharra. Aber wo steht das Land mittlerweile? Anna Osius, unsere Korrespondentin in der Region, hat einen Blick auf die Situation vor Ort geworfen.
Am Grenzübergang Bab al-Salami von der Türkei nach Syrien herrscht reger Betrieb. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen Kleinlaster, bepackt mit Matratzen und Kleiderschränken, das Hab und Gut auf eine Ladefläche zusammengeschnürt. Menschen, die zurück in ihre Heimat wollen. Auch Ahmed al-Hadid beginnt ein neues Leben.
Ich habe Syrien vor 10 Jahren verlassen und in der Türkei gelebt. Jetzt, wo Syrien befreit ist, kehren wir zurück. Wir haben unsere Sachen gepackt, unsere Arbeit gekündigt und starten neu. Es ist eine finale Rückkehr.
Und Ahmed ist bei Weitem nicht der Einzige. Ein Beamter am Grenzübergang erklärt:
Bislang haben wir rund 100.000 syrische Bürger hier abgefertigt. Die Zahlen steigen täglich. Es sind momentan rund 1.000 am Tag. Wenn das türkische Schuljahr endet, rechnen wir noch mit deutlich höheren Zahlen.
Syrien sortiert sich neu. Wirtschaftlich hofft das bitterarme Land auf einen Aufschwung. Nachdem die USA und die EU angekündigt haben, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben, ist das Rennen um Investoren eröffnet. Vor allem die Türkei und die Golfstaaten, enge Verbündete der neuen islamistischen Machthaber Syriens, haben großes Interesse, das kriegszerrüttete Land aufzubauen. So wollen Saudi-Arabien und Katar die Gehaltszahlungen für syrische Beamte unterstützen. Und Katar hat angekündigt, die Energieversorgung wiederherzustellen. 2/3 des Stromnetzes in Syrien sind entweder völlig zerstört oder müssten dringend saniert werden. Für die Menschen bedeutet das, wenn überhaupt, gibt es nur wenige Stunden Strom am Tag. Ein Großteil der Bevölkerung lebt nach wie vor unterhalb der Armutsgrenze, also von weniger als $2 am Tag.
16,5 Millionen Syrerinnen und Syrer brauchen humanitäre Hilfe.
So Ramesh Rayasingham von OCHA.
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat Schwierigkeiten, sich ausreichend zu ernähren. Fast 3 Millionen sind von Hunger bedroht.
Dazu kommen neue Wellen von Gewalt, die einige Regionen Syriens erschüttert haben und Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharra aufkommen lassen. Der ehemalige Dschihadist gibt sich zwar, betont gemäßigt, er beteuert, dass Minderheiten integriert werden sollen, doch die Realität sieht anders aus. Massaker an Alawiten im März, Gewalt gegen Drusen 2 Monate später, nun erneute Meldungen über Tote und entführte Alawiten. Werden die Minderheiten in Syrien nicht genug geschützt? Nahostforscher Kawa Hassan.
Das Verstörende ist, die Täter dieser Verbrechen kamen bislang ungestraft davon. Es hat bisher keine offizielle Untersuchung der Vorfälle von Seiten der syrischen Regierung gegeben. Und das wirft Fragen auf. Wie weit ist die syrische Regierung überhaupt bereit, gegen religiös motivierte Gewalt vorzugehen?
Behandeln internationale Politiker die neue syrische Regierung zu unkritisch? Hat al-Sharra die islamistischen Strömungen und Milizen im Land nicht genug unter Kontrolle? Die Christen des Landes machen sich Sorgen wegen islamistischer Tendenzen.
Das gab es so in Syrien noch nie,
sagt der Bischof von Homs und Hama, Julian Jakub.
Wir fühlen uns wie Fremde im eigenen Land. Das beeinträchtigt zweifellos die Freiheit des Einzelnen und die Menschenrechte.
Ein Staat steckt in den Kinderschuhen. Wohin diese Schuhe Syrien tragen, ist ein halbes Jahr nach Assads Sturz an vielen Stellen noch unklar.
Das sagt Anna Osius, unsere Korrespondentin für Syrien. Der Fall der mutmaßlichen Linksextremistin Maya T. hat für Aufsehen gesorgt. Maya T. soll an brutalen Angriffen auf mutmaßliche Rechtsextremisten in Ungarn beteiligt gewesen sein. Deswegen wurde sie dorthin ausgeliefert. Zu Unrecht, wie das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Allerdings eine knappe Stunde zu spät. Da war Maya nämlich schon in den Händen der ungarischen Behörden. Seit fast einem Jahr sitzt Maya T., die sich selbst als nonbinär bezeichnet, jetzt in Untersuchungshaft. Unter unwürdigen Bedingungen, wie sie beklagt. Deswegen tritt sie jetzt in den Hungerstreik, das hat sie gestern verkündet. Vom letzten Prozesstag berichtet Korrespondent Wolfgang Fichtel.
Dieses Mal standen deutlich mehr Polizisten vor dem alten Budapester Landgericht. Der Platz vor dem Eingang abgesperrt für eine Demo ungarischer Rechtsextremer. Wenige nur, dafür umso wütender. Haut ab, das ist nicht euer Land, keift einer und schreit Ausländer raus. So viel Deutsch kann er und schleudert es den angereisten Unterstützern von Maya T. entgegen, der hier der Strafprozess gemacht wird, weil ihr vorgeworfen wird, in Budapest Rechtsextremisten verprügelt zu haben, gemeinsam in einer kriminellen Vereinigung mit Linksextremisten aus Deutschland, aus Italien. Im Gerichtssaal drinnen hört man, was sie draußen rufen.
Maya, halte durch! Maya, halte durch!
Die Angeklagte Maya lächelt, als ihr die Handschellen abgenommen werden. Sie ist groß, dünn. Mein Kind ist stark, sagt ihr Vater Wolfram Jarosch, der schon weiß, was Maya dem Richter gleich sagen wird.
Ich möchte Sie wissen lassen, mein Protest verstummt nicht. Nein, ich rede in den Hungerstreik.
Hungerstreik. Ab sofort. Ein letztes Mittel des Protests nach fast einem Jahr in ungarischer Untersuchungshaft. In der Einzelzelle, Hofgang allein, isoliert. Zum Schutz der Angeklagten, sagt die Justiz. Maya T. definiert sich als non-binäre Person, also als Mensch, den die ungarische Verfassung inzwischen nicht mehr kennt. Lebendig begraben sei sie hier im Gefängnis.
Nicht erst seit heute Nacht weiß ich, das ertrage ich nicht mehr.
Wolfram Jarosch steht zu seinem Kind, setzt alles in Bewegung, atmet heute aber schwer.
Momentan geht's gut, aber die Sorge, die Angst ist einfach da. Auf der anderen Seite kann ich gut verstehen, Mayas Entscheidung, jetzt nach über 11 Monaten dieser täglichen Qual, diesen 24 Stunden nur die Wand anstarren, dass Maya zu dieser Entscheidung gekommen ist.
Die Sorge wächst, mit den Zweifeln am erodierenden Rechtsstaat Ungarn. Die Zweifel treffen aber zuerst den deutschen Rechtsstaat, denn Maya T. wurde in einer Nacht-und-Nebel-Aktion an Ungarn ausgeliefert, empört sich Wolfram Jarosch. Ein politischer Skandal, ergänzt die Aktivistin und linken Europaabgeordnete Carola Rakete.
Aber für mich ist halt der größere Skandal, warum ist Maya immer noch hier in Budapest, Monate nachdem festgestellt wurde, dass die Auslieferung rechtswidrig war.
Der Appell geht an Bundeskanzler Friedrich Merz, auch an Außenminister Johann Wadefuhl, sich einzuschalten. Eine Auslieferung zurück nach Deutschland wäre die beste Lösung, sagt Vater Jarosch. Mayas ungarischer Anwalt Tomasz Bajoki macht da aber wenig Hoffnung.
Ich meine, dass Maya wird hier bleiben in Ungarn.
Jetzt ist sie erstmal im Hungerstreik. Jetzt rufen sie erstmal wieder Free Maya, lasst Maya frei.
Vom Prozess in Budapest berichtete Wolfgang Fichtel. Wann ist es Zeit für die Rente? Wer die 60 überschritten hat, wird sich mit dem Thema sicher irgendwann mal beschäftigen. Bei unseren Nachbarn in Dänemark ist es so, dass die Menschen in Zukunft erst mit 70 Jahren in Rente gehen können. Es soll aber Ausnahmen geben, berichtet unser Korrespondent dort, Johannes Koch.
Jans Gürt steht leicht gebeugt vor einer Wand. In seiner Hand eine Maurerkelle. Gleichmäßig verteilt er damit Mörtel. Hier merkt man seinen Rücken besonders deutlich. Ich mache mir Sorgen, dass mein Körper das nicht aushält und ich am Ende Schmerzmittel nehmen muss und nicht mehr richtig mit meinen Enkelkindern spielen kann, erzählt der Maurer im dänischen Fernsehen. Skjørt ist 42. Das heißt, für ihn gilt das, was das dänische Parlament am Donnerstag mit breiter Mehrheit beschlossen hat. Dänen, die ab 1971 geboren sind, sollen bis 70 arbeiten. Für die dänische Arbeitsministerin Ane Helsbo-Jørgensen ein Erfolg.
Ich bin froh, dass wir seit 20 Jahren mit einer großen Mehrheit diese Vereinbarungen über die Renten getroffen haben. Die Dänen wissen, worauf sie sich verlassen können.
Der Schritt in Dänemark kommt nicht überraschend. Seit 2006 steigt das Renteneintrittsalter in dem skandinavischen Land kontinuierlich an. Abhängig von der Lebenserwartung wird alle 5 Jahre nachjustiert. Aktuell gehen die Dänen mit 67 Jahren in Rente. 2030 steigt das Renteneintrittsalter dann auf 68, 2035 auf 69 Jahre und ab 2040 auf 70 Jahre. Das sorgt auch für Kritik, zum Beispiel bei Sozialarbeiterin Sophie Börsen.
Ich wünschte, sie würden damit aufhören und es nicht auf 70 anheben, sondern es bei 67 belassen und eine andere Lösung finden.
Laut einer Studie des dänischen Pensionsfonds PFA arbeitet die Mehrheit der Arbeitnehmer gerne mit älteren Kollegen zusammen. Einer dieser älteren Mitarbeiter ist Karl-Erik Rasmussen. Er ist 70 Jahre alt und arbeitet noch immer in einem Ingenieursbüro. Es macht Spaß zu arbeiten. Es macht Spaß, etwas bewirken zu können. In meinem Alter ist es auch schön, junge Menschen zu beeinflussen, hoffentlich auf positive Art und Weise. Doch nicht jeder könne bis 70 arbeiten, heißt es in einer Mitteilung der größten dänischen Gewerkschaft 3F. Für Menschen, die hart körperlich arbeiten, fordert die Gewerkschaft eine frühere Rente. Auch Maurer Jan Skjørt würde dazu zählen. Ich habe einen Kollegen, der jetzt zum Physiotherapeuten und Chiropraktiker geht, weil er sich seinen Rücken komplett ruiniert hat und nicht mehr kann. Und er ist genauso alt wie ich. Jan Skjørt hofft auf Sonderregeln, damit er, trotz des neuen Gesetzes in Dänemark, nicht bis 70 arbeiten muss.
Der Bericht zur Rente mit 70 in Dänemark von unserem Skandinavien-Korrespondenten Johannes Koch.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Tabea Kunze im Studio. Gleich geht's los mit einem ganz besonderen Finale bei den French Open der Tennisspieler. Bei den Junioren treffen dann zwei Talente aus Deutschland aufeinander. Aus Paris Steffen Gahr.
Das wird historisch aus deutscher Sicht. Den letzten Juniorensieger in Paris gab es 1997 und jetzt kämpfen Nils McDonald und Max Schönhaus um den Pokal. Beide 17, beide kennen sich gut, haben auch die ganze Woche von Paris zusammen verbracht. Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Das gilt auch für das Frauenfinale, die Nummer 1 der Welt gegen die Nummer 2. Arina Sabalenka und Coco Gauff haben im Turnierverlauf beide jeweils nur einen Satz abgegeben. Die Bilanz zwischen beiden, auch auf Sand, ist ausgeglichen. In Paris steht Sabalenka, die Frau aus Belarus, zum ersten Mal im Endspiel. Coco Gauff, die US-Amerikanerin, hatte das vor 3 Jahren schon mal geschafft.
Das Damenfinale bei den French Open beginnt um 15 Uhr und die beiden deutschen Junioren sind ab 14 Uhr dran. Wir werden hier am Nachmittag live aus Paris berichten. Die deutsche Fußballnationalmannschaft will sich morgen versöhnlich in die Sommerpause verabschieden. Gegen Frankreich geht es um den 3. Platz in der Nations League, aber auch darum, nach der Niederlage gegen Portugal wieder Vertrauen in die eigene Qualität aufzubauen. Unser Reporter Felix Mansel war vorhin beim Abschlusstraining dabei.
In Herzogenaurach sind es heute 20 Grad. Es ist heiter bis wolkig und so in etwa scheint auch die Stimmung im DFB-Team zu sein. Beim Abschlusstraining stehen alle 24 Spieler auf dem Platz. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird für die Begegnung morgen Abend gegen Frankreich in seiner Startelf wahrscheinlich Änderungen vornehmen. So wird voraussichtlich Pascal Groß ins defensive Mittelfeld rücken. Ein Indiz dafür, Groß wird am Abend zusammen mit dem Bundestrainer die offizielle UEFA-Pressekonferenz in Stuttgart besetzen. Zuvor reist die Mannschaft am Nachmittag mit dem Bus zum Spielort an.
Und Anstoß ist morgen um 15 Uhr, da werden wir natürlich live berichten, aber wir sind auch morgen Nachmittag live bei der Entscheidung in der Handball-Bundesliga dabei. Es geht für die Füchse Berlin um die erste deutsche Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte. Morgen Nachmittag sind sie bei den Rhein-Neckar-Löwen gefordert. Mit einem Punkt haben sie die Meisterschaft ganz sicher aus eigener Kraft geschafft. Nur wenn sie verlieren, könnte der Tabellenzweite Magdeburg noch vorbeiziehen. Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning über die Stimmungslage in seinem Verein.
Natürlich sind wir angespannt, natürlich ist eine riesen Vorfreude auf das Spiel jetzt da. Und wenn man so kurz vor dem Traum steht einer deutschen Meisterschaft, dann macht das natürlich auch was mit der Mannschaft. Aber ich glaube, dass wir die nötigen PS auf die Straße kriegen werden, wissentlich, dass wir gegen 12.500 Zuschauer in Mannheim auch antreten müssen.
Die Füchse Berlin bei den Rhein-Neckar-Löwen und der SC Magdeburg in Bietigheim. Wir übertragen die beiden entscheidenden Spiele um die Meisterschaft morgen Nachmittag in einer Konferenz hier im Inforadio. 15 Uhr geht's los. Und das war der Sport mit Tabea Kunze.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Deutschland hat viele Laster und natürlich sind viele schlecht fürs Klima. Der allergrößte Teil der Lkw auf unseren Straßen fährt noch immer mit Diesel. Denn Speditionen müssen beim Kauf eines neuen Lkw entscheiden, wie sie die kommenden 1 Million Kilometer zurücklegen wollen. Mit Verbrenner oder mit elektrischem Antrieb. Der Stuttgarter Lkw-Bauer Daimler stellt inzwischen rein elektrisch betriebene Laster her, die mit Verbrennern mithalten sollen. Wie die Branche die Chancen für die E-Lkw einschätzt und wie der Alltag auf der A5 in Richtung Schweiz und Italien aussieht, hat SWR-Reporter Sebastian Felzer herausgefunden.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage.
Ich bin Alexander Schottschneider. Den Job in Deutschland mache ich seit 1991. Komme selber aus ursprünglich ehemaliger Odessis heraus, Republik Kasachstan.
Alexander Schrottschneider nimmt mich heute mit auf seinem Laster. Wir starten früh morgens um 5 Uhr. Vom Depotparkplatz der Spedition IKG bei Baden-Baden geht's nach Frankreich zu einer Papiermühle, die Altpapier verarbeitet, das wir geladen haben.
Und das ist ja Automatik getrieben. Meine Laufbahn, genau pünktlich 30 Jahre habe ich gefahren, kein Automatik. Das ist mein erster Automatik nach 30 Jahren.
Alex fährt einen DAF XF, Baujahr 2021. Nicht das allerneueste Modell des niederländischen Herstellers, aber auf dem Stand der Technik.
Was ist heute los?
Eigentlich ist heute das los, was immer los ist. Alex Spedition ruft an. Der Tag verläuft doch ganz anders, als Dimitri Becker, leitender Disponent bei der Firma IKG Spedition, das mit seinen Kolleginnen und Kollegen von langer Hand geplant hat.
Ein Kunde hat dringend einen LKW gebraucht und der Alex war in der Nähe und seine Sendung war jetzt nicht dringend.
Das ist nämlich die andere Seite. Die Seite der Frauen und Männer in den Büros, wo sie die Touren von Alex und all den anderen Fahrern planen. Dimitri Becker erklärt, wie das läuft.
So gestaltet sich eigentlich dann der Tag. Ja? Die Planung, Ausführung und Korrektur.
Das kann manchmal hart sein, sagt Becker.
Der Fahrer hat verschlafen, der andere steht woanders. Dann hat man ein Papier beim Kunden vergessen, vielleicht Lieferscheine oder sonstige Frachtbrief. Jeder Disponent hat mittlerweile auf dem Tisch mindestens 3 Monitore.
Okay, das sind die 3 Monitore. Was sehen wir jetzt hier?
Wir sehen hier unsere Speditionssoftware, unsere Planungssoftware, wo man sieht die LKWs. Die Routenplanungen, die Aufträge sortiert nach verschiedenen Abteilungen.
Können wir jetzt sehen, wo Alex ist im Moment?
Ja, der müsste in Holland sein im Moment. Wenn ich jetzt mal die anderen LKWs ausblende, kann man sehen, dass unsere Software errechnet, der wäre um 6.33 Uhr theoretisch an der Entladestelle.
Hier zeigt sich, wie flexibel LKW sein müssen. Diese Flexibilität stellt hohe Anforderungen nicht nur an die Menschen, sondern auch an die Technik. Speditionen müssen genau überlegen, wie sie investieren. Setzen sie auf klassische Diesel-Lkw oder setzen sie auf Elektro-Lkw? Hier gibt es kaum Erfahrungen, wie sie sich im Einsatz bewähren und nur das Versprechen, dass E-Lkw weniger Unterhaltskosten erzeugen und sich langfristig rentieren. Das verspricht zum Beispiel Rainer Müller-Finkeldey. Er ist Entwicklungsleiter bei Mercedes-Benz Trucks. Müller-Finkeldey ist präsent und wach. Sein Fahrradhelm liegt in der Ecke.
Die Technologien, die wir uns anschauen, sind alle elektrische Antriebe. Das ist, glaube ich, mittlerweile in der ganzen Branche die gleiche Meinung. Die elektrischen Antriebe werden einen massiven und dominanten Anteil spielen.
Tatsächlich hat die ganze Branche diese strategische Entscheidung getroffen und ihre Konsequenzen gezogen. Zulieferer wie Continental, Schaeffler oder Bosch haben aufgrund der Ungewissheiten und Marktumbrüche Stellenabbauprogramme angekündigt. Am Bosch-Standort Gerlingen war die Stimmung zuletzt sehr angespannt.
Katastrophe. Ja, wie man mit dem Mitarbeiter umgeht, wie man nicht aufeinander zugeht, sondern einfach nur sein Ding durchdrücken will, ohne, ich sag jetzt mal, krass, ohne Rücksicht auf Verluste. Das sind Menschen.
Ja, ich finde den Kulturwandel, den wir gerade erleben, sehr erschreckend. Bei einem Unternehmen, wo so noch nicht agiert wurde in der Vergangenheit, finde ich nicht gut so.
Nicht nur in der Automobilhochburg rund um Stuttgart ist das so. Bis in den Westerwald reicht die Angst in den Belegschaften, wie bei Automobilzulieferfirmen in der Gegend um Betzdorf. Dort sitzen Firmen wie Simac bzw. inzwischen Rexnord, der Hersteller zum Beispiel von Getriebekomponenten ist, oder der Automobilzulieferer Elco.
Schönes Erlebnis ist es nicht, wenn Sie sehen, da müssen 10 Kollegen gehen, dann müssen 17 Kollegen gehen. Das ist kein gutes Gefühl, weil man hat zusammen gearbeitet und man sieht, dass Familien ihre Existenz verlieren.
Ja, Angst um Arbeitsplatz habe ich schon, weil man hängt eine Familie dran. Haus ist finanziert, Frau und Kinder sind zu Hause. Ich bin der Hauptverdiener. Wenn das wegfällt, dann geht ganz schnell die Hütte auflöten.
Hier zeigt sich an all diesen Entscheidungen, die das Management in Konzernzentralen, aber auch Kaufleute in kleinen Speditionen treffen, hängen Arbeitsplätze. Und anders als beim Kauf eines Privat-Pkw, der sich meist auch noch aufschieben lässt, müssen Unternehmen heute investieren. Es gibt angesichts all der Umbrüche zurzeit kaum Puffer, um Entwicklungen abzuwarten. So eine konkrete Frage ist zum Beispiel, welche Lkw ein Logistikunternehmen als nächstes kaufen soll. Jeder Laster fährt zwischen 1 und 1,5 Millionen Kilometern, meist über einen Zeitraum von 10 Jahren. Wie also planen für einen Lkw, der voraussichtlich bis 2035 fahren wird? Gebe ich heute rund 100.000 Euro für einen Verbrenner aus, muss dann aber mit höheren Unterhaltskosten rechnen? Oder gebe ich rund 300.000 Euro aus, zum Beispiel für den neuen eActros 600 von Mercedes-Benz in der Hoffnung, dass sich das später rentiert? Rainer Müller-Finkeldey ist spürbar stolz auf die Entwicklung seines Teams und er bemüht sich daher, zu beschwichtigen.
Wir nennen das über Total Cost of Ownership. Nehmen Sie unseren eActros 600 als Beispiel, sind wir ungefähr auf einem gleichen Kostenniveau unterwegs wie mit dem Dieselfahrzeug. Anschaffungskosten höher, ja, Betriebskosten aber niedriger, verbunden mit den Incentives, die zum Glück existieren, also zum Beispiel niedrigere Maut, ja, kommt man auf ein vergleichbares Kostenniveau ohne CO2 zu erzeugen.
Ein Großauftrag für 200 dieser Elektrolaster kam vom US-Riesen Amazon. Trotzdem hat Daimler Truck Vorstandsvorsitzende Karin Rådström vorsorglich für 2025 den Ausblick des Lkw-Bauers mit Verweis auf die unklare Situation in Nordamerika, also eine Umschreibung der Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump, gesenkt. Bis 2030 will das Unternehmen 1 Milliarde Euro sparen und Stellen streichen. Auch in Deutschland. Denn nicht jede Spedition hat so viel Geld wie der Amazon-Konzern.
Das Ziel befindet sich rechts. IKG-Spedition. Ziel erreicht.
Zurück bei der Spedition, wo Alexander Schrottschneider und Dimitri Becker arbeiten.
Ja, mein Name ist Ingo Kaiser. Ich habe den Beruf Speditionskaufmanns erlernt, weil ich damals nicht wusste, was ich sonst machen soll.
Ingo Kaiser ist trotzdem richtig gut geworden in seinem Job. Heute ist er Geschäftsführer des Speditionsbetriebs IKG. Er hat einen eActros 300 bestellt. Das ist der kleinere Bruder mit weniger Reichweite im Vergleich zum 600er. Mercedes-Benz Trucks mit seinem Hauptwerk in Wörth ist immerhin auch ein Kunde von ihm. Und doch, er macht sich seine Gedanken.
Also es kostet uns viel Geld, weil die Fahrzeuge extrem teuer sind noch. Es gibt keine Förderung mehr, ja. Aber es gibt natürlich gewisse Anreize wie die Mautbefreiung in Deutschland oder auch beispielsweise in der Schweiz, wo man bis 2030 mautfrei fahren darf mit den Fahrzeugen. Und in der Schweiz ist es eben so, dass die Maut da fast 1 Euro kostet pro Kilometer. Ja.
Lkw-Fahrer Alexander Schrottschneider hat schon viel erlebt. Benzin-Lkw, Diesel mit Schaltgetriebe, jetzt Automatik. Da macht es für ihn fast keinen Unterschied, welcher Antrieb unter seiner Fahrerkabine sitzt. Er liebt seinen Job.
Ohne den kann mir heute nicht mehr vorstellen mein Leben. Ich werde jetzt 60. Jetzt verlängere mein Führerschein 5 Jahre und ich vermute, ich werde nochmal 5 Jahre, 65, wenn ich auf die Rente gehe und gesund werde, ich werde trotzdem Führerschein verlieren. Wer weiß, für 1, 2, 3 Wochen kann ich irgendwo einsteigen. Das ist meine Vorstellung weiter.
Noch fast 10 Jahre will Alex fahren. Bis dahin wird sich vielleicht herausgestellt haben, ob sich das Risiko gelohnt hat für diejenigen, die das Wagnis E-Lkw heute eingehen.
Die Zukunft des Lkw, vielleicht elektrisch. Ein Blick in die Speditionsbranche im Südwesten von Sebastian Felser.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage. Immer mittwochs als Podcast in der ARD-Audiothek und donnerstags im RBB24 Inforadio.
Die Zeit 13.29 Uhr.
Werbung. Das hört sich gut an.
Was?
Das, hä? War gestern. Heute ist... Ah! Weil Vertrauen gut und Kontrolle besser ist, nutzt Ihr Hörpartner immer die neuesten Messverfahren, um Ihren Hörerfolg zu kontrollieren. Denn eins ist klar, Hören kommt von Können. Wir setzen alles dran, damit Sie von unserem handwerklichen Können profitieren.
Nein!
Doch!
Oh!
Hörpartner. Dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland gibt's Baustellenstau zwischen Großkreuz und Liest. Hier 30 Minuten Verzögerung. B246 Wiesenburg-Mittenwalde zwischen Abzweig nach Altborg und Reesdorf gibt's in beiden Richtungen nach einem Unfall Behinderungen. Im Stadtverkehr Berlin dauert's ein paar Minuten länger auf der A115 stadteinwärts zwischen Kreuz Zehlendorf und Hüttenweg. Und in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Bornholmer und Wisbeerstraße. Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Außerdem zählt aktuell der Kinderkarneval vom Marianenplatz zum Görlitzer Park. Pankow und Gesundbrunnen, wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt. Zum Regionalbahnverkehr, auf der Linie RE1 entfallen bis zum 23. Juni die Züge zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam. Als Ersatz fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Die russische Armee hat die Ukraine die zweite Nacht in Folge massiv aus der Luft angegriffen. Nach Angaben örtlicher Behörden wurden dabei mindestens 5 Zivilisten getötet. Christoph Johansen.
Schwerpunkt der Angriffe war dieses Mal Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Laut Behörden schlugen dort mehr als 50 Drohnen, 4 Gleitbomben und eine Rakete ein. Der Bürgermeister von Charkiw erklärte, es sei der schwerste Luftangriff seit Beginn des Krieges gewesen. Auch aus den Regionen Donetsk, Cherson, Poltawa, Odessa und Dnipropetrovsk wurden Angriffe mit Drohnen und Raketen gemeldet. An der Front stehen die ukrainischen Truppen immer stärker unter Druck. In den vergangenen Wochen eroberte die russische Armee mehr als 20 Ortschaften in den Gebieten Donetsk, Charkiw und Sumy.
Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben von Klinikmitarbeitern mindestens 22 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet worden. Sie berichten, dass in ihre Krankenhäuser außerdem viele Verletzte gebracht wurden. Es soll 4 Angriffe im Süden des umkämpften Gebietes gegeben haben und einen in der Stadt Gaza. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Das Bundeswehrbeschaffungsamt fordert, die Ausrüstungsprobleme bei der Bundeswehr bis spätestens 2028 komplett zu lösen. Präsidentin Lenik Emden sagte dem Tagesspiegel, Hintergrund für diesen Zeitplan sei, dass Russland laut internen Analysen 2029 in der Lage sein wird, NATO-Gebiet anzugreifen. Das Amt will dem Bundestag bis zum Jahresende rund 100 Anträge zur benötigten Ausrüstung vorlegen. Der Landeselternrat Brandenburg kritisiert geplante Einsparungen beim Gehalt der Lehrerinnen und Lehrer. Die Sprecherin des Rates, Mauersberger, sagte RBB 24 Brandenburg aktuell, die Sparvorhaben der Regierung aus SPD und BSW würden die Situation an den Schulen verschlimmern.
Die sind völlig intransparent. Man hat uns bisher keine Zahlen gegeben und wir wissen nicht, was tatsächlich auf uns zukommt. Und wir Eltern rechnen damit, dass noch mehr Stunden ausfallen, dass sich die Bildungsdefizite noch vergrößern und das ist weder gerecht und es erscheint willkürlich.
Ulrike Mauersberger, Vorstand des Brandenburger Landeselternrates. Der Berliner Landesverband der Gartenfreunde fordert vom Senat mehr Rechtssicherheit, wenn Kleingartenflächen umgewidmet werden. Verbandspräsident Schopper sagte dem RBB 24 Inforadio, sollten Parzellen etwa für Wohnungs- oder Schulbauten genutzt werden, müssten Ausgleichsflächen bereitgestellt werden. Ein Gesetzentwurf dazu sei in Arbeit und befinde sich in der Abstimmung zwischen den Senatsverwaltungen. In Berlin gibt es rund 70.000 Kleingärten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Nachmittag neben Wolken ab und zu Sonne, einige teils recht kräftige Schauer, örtlich auch Gewitter. Zurzeit in Berlin-Dahlem 22, in Lenzen-Elbe 18 Grad, mäßiger Wind aus Südost. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, am Nachmittag teils kräftige Schauer und Gewitter bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 13.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Er war erst ein paar Stunden Innenminister, da verfügte Alexander Dobrindt von der CSU mehr Grenzkontrollen und pauschale Zurückweisungen von Asylbewerbern.
Und er war nicht mal einen Monat Innenminister, als jetzt am Montag das Berliner Verwaltungsgericht geurteilt hat, diese Zurückweisungen waren im Fall von zum Beispiel drei Somaliern gar nicht erlaubt.
Merz und Dobrindt sind mit ihrem nationalen Alleingang auf der ganzen Linie gescheitert. Das ist ganz eindeutig und das zeigt auch dieses Urteil.
Sagte prompt die Co-Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion Britta Hasselmann.
Und Alexander Dobrindt?
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Also ein Minister, der einfach weitermacht, trotz Richterspruch? Wie geht das? Und vor allem, was soll das?
Die Zurückweisungen an der Grenze und ihr Sinn oder Unsinn. Das ist eins unserer Themen diese Woche bei 7 Tage wach.
Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Wir sind Journalisten und seit bald 30 Jahren gute Freunde. Und wir diskutieren hier bei 7 Tage wach die wichtigsten Themen der Woche.
Und wenn euch der Podcast gefällt, tut uns einen Gefallen, lasst eine Bewertung da oder ein Abo. Das hilft uns wirklich ungemein.
Es ist gerade, wenn der Hadsch im Sommer stattfindet, tatsächlich einfach ein gewisses Problem, wenn so viele Menschen zusammenkommen, darunter ja auch sehr viele Alte und Schwache. Ich glaube, dass da immer ein Restrisiko bleiben wird.
Für Muslime ist es Pflicht, einmal im Leben auf den Hadsch zu gehen, auf die Pilgerfahrt nach Mekka. Wenn man sich's leisten kann, wenn man dafür ein Visum bekommt und wenn die Gesundheit mitmacht.
Bei über 40 Grad in der Wüste von Saudi-Arabien mehrere Kilometer wandern, das ist nicht ungefährlich. Im letzten Jahr gab es 1300 Hitzetote.
Auch diese Woche haben sich mehrere Millionen Muslime aus aller Welt auf den Weg gemacht. Wir fragen, was erwartet sie in Mekka?
Und wir reden über die Frage, ob der Skandalpulli einer Politikerin der jungen Grünen mehr über ihre Trägerin, die Grünen oder die Polizei verrät. Sie saßen im Zug aus Polen nach Frankfurt-Oder und wollten in Deutschland Asyl beantragen. Aber die Polizei hat die drei Somalier zurückgeschickt. Denn so hat es Innenminister Alexander Dobrindt angewiesen.
Aber das war rechtswidrig, das sagt das Berliner Verwaltungsgericht. Die Somalier haben gegen diese Zurückweisung geklagt und sie haben Recht bekommen. Die Polizei hätte prüfen müssen, welches Land fürs Asylverfahren zuständig ist und hätte sie nicht einfach zurückschicken dürfen. Aber Dobrindt, er lässt einfach weiterlaufen, trotz Richterspruch.
Es geht nicht um Rechtsbruch, sondern das, was ich tue. Ich versuche, das Recht wieder durchzusetzen in Europa, weil ich dafür sorgen will, dass das, was eigentlich vereinbart ist, dass Asylgesuche dargestellt werden, wo man als erstes auf ein europäisches Land trifft, wieder stattfindet.
So hat Dobrindt das Mitte der Woche bei Maischberger gesagt. Also er meint damit, die Somalier hätten seiner Auffassung nach spätestens in Polen ihren Asylantrag stellen müssen. Und dass diese Abläufe wieder eingehalten werden, das will er mit diesen Zurückweisungen gewissermaßen erzwingen. Nur nochmal, das darf er gar nicht.
Also, aber Dobrindts Auffassung ist, er kann das EU-Recht ausnahmsweise übergehen, weil in Deutschland nämlich eine Notlage herrsche. Dafür gibt es einen Artikel im EU-Recht, der das prinzipiell zulässt, wenn das gut begründet ist.
Um das rechtlich wasserdicht zu machen, müsste man die Gerichte von drei Sachen überzeugen. Erstens, dass wir trotz der zurückgehenden Asylantragszahlen massive Probleme bei der Integration haben. Zweitens, dass die bestehenden Gesetze in Europa nicht ausreichen, weil speziell die Länder an den Außengrenzen die Menschen, für die sie eigentlich zuständig sind, nicht zurücknehmen. Und drittens braucht man dann noch das, was Juristen die Verhältnismäßigkeit nennen.
Also so erklärt das der Jurist Daniel Thüm aus Konstanz bei den Tagesthemen, der auch wirklich viel zu sehen und zu hören war in der letzten Woche. Der übrigens aber auch die CDU in Fragen des Europarechts berät.
Um das mal auseinanderzunehmen, wie der Innenminister da vorgeht. Ne? Dobrindt sagt ja, das mit den Somaliern, das ist eine Einzelfallentscheidung. Und die akzeptiert er auch. Heißt, Deutschland muss die Prüfung machen, wo das Asylverfahren durchgeführt wird und muss begründen, wo die Notlage ist.
Richtig. So.
Aber da ist er doch nicht ganz ehrlich. Wenn die Entscheidung in diesem Fall der drei Somalier gilt, dann kann doch daraus nur folgen, dass das in allen anderen Fällen auch gilt, weißt du? Weil die haben ja nichts weiter gemacht, als zu sagen, hallo, wir möchten einen Asylantrag stellen. Und jeder, der das an der Grenze macht, hat doch dann die gleiche Entscheidung zu erwarten, oder verstehe ich das falsch? Also die deutschen Behörden müssen prüfen, welches EU-Land für den Asylantrag zuständig ist. Sprich, du kannst doch nach diesem Urteil keine pauschalen Zurückweisungen mehr machen. Das widerspricht sich doch.
Naja, Dobrindt sagt halt, es besteht diese Notlage, nämlich wegen der Überlastung bei der Unterbringung und Versorgung der Menschen, die schon hier sind. Und aus dieser Notlage heraus in Deutschland kann die Polizei eben doch pauschal zurückweisen und sagen, ihr kommt über einen sicheren Drittstaat, Polen, Österreich, Tschechien, da müsst ihr den Antrag stellen, deswegen geht's hier nicht weiter.
Da hat das Gericht doch aber gesagt, die Notlage ist nicht begründet. Also selbst wenn es die gäbe, was ja nicht nur die Opposition bezweifelt, dann hat er doch zumindest mal den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. So nach dem Motto, erst schießen, dann fragen.
Ey, ich will hier wirklich nicht den Dobrindt-Versteher machen.
Was aber du aber ganz gut versteckst, mein Freund.
Es steht aber wirklich nirgends, dass Dobrindt diese Notlage erst irgendwo vom Balkon propagieren muss, bevor er als Innenminister diese Weisung rausgibt an die Polizei. Mhm. Und seine Auffassung, wenn ich es richtig verstehe, ist, die Notlage ist da. Die Kommunen, die für die Integration zuständig sind, die sind überlastet. Mhm. Und daher kann ich die Weisung geben. Und wenn geklagt wird, dann liefern wir die Belege dafür. Also du kannst auch, das ist korrekt.
Also das möchte ich die aber auch mal sehen, die Belege. Also weil die Asylbewerberzahlen sind ja zurückgegangen. Letztes Jahr 30% weniger. Dieses Jahr könnten wir bei unter 200.000 landen. Das sind die Zahlen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das wäre dann fast wie zu Corona-Zeiten. Also diese Asylwende, die die CDU ja breitbeinig mit den Zurückweisungen vorspielen will, ist ja eh schon längst da. Wie willst du denn so, bei allen Belastungen, die das mit sich bringt, aber das ist dann keine Notlage.
Also da bin ich ehrlicherweise auch gespannt, wie sie das machen. Daniel Thüm hat es ja schon angesprochen. Aber ich finde, die Frage ist doch schon berechtigt, oder? Also ist Notlage jetzt nur, wenn chaotische Zustände herrschen, oder reicht es nicht, wenn Belastungsgrenzen erreicht sind? Es hat auch diese Woche der Städtetag nochmal betont, dass die Lage bei der Unterbringung von Schutzsuchenden angespannt ist. Also Schulplätze betrifft das, Kitaplätze, Wohnraum ist weiter knapp, Ausländerbehörden an der Belastungsgrenze. Das sagt der Städtetag.
Also bisher habe ich gelesen, hat das mit dieser Notlage als Begründung noch nie geklappt. Also Dobrindt beruft sich ja auf so einen Artikel in bestimmten EU-Verträgen und so. Und danach hat der Europäische Gerichtshof noch nie, also noch nicht ein einziges Mal, eine Notlage anerkannt. Ich glaube, da reicht es nicht, dass sich der Deutsche Städtetag ein bisschen beschwert.
Ich meine, klar, jetzt mal Tacheles, Dobrindt spekuliert ganz offensichtlich drauf, dass das jetzt erstmal eine Weile so geht, dass das ein bisschen dauert, bis da jeder auch eine Meinung hat, bis vielleicht noch ein paar Klagen eintrudeln oder da wirklich aus Brüssel giftige Briefe kommen. Also da steckt schon eine Strategie dahinter, denke ich. Zumindest hat das der Jurist Daniel Thüm, den wir vorhin schon gehört haben, auch so ähnlich durchblicken lassen.
Ich empfehle ihr ja gerade, diese Zurückweisung nicht als eine Dauerlösung anzusehen, sondern sie maximal für eine Übergangszeit einzusetzen, damit auch eine Trend herzubewirken, weil die Leute wollen ja nach Deutschland, die wollen ja gar nicht unbedingt in Österreich oder in Italien bleiben. Und wenn man dann so eine Trendumkehr bewirkt hat, dann kauft man sich Zeit, da hat man auch der Bevölkerung signalisiert, wir haben verstanden, da muss man die Zeit aber nutzen, um mit anderen Instrumenten als Zurückweisung dann das Asylsystem nachhaltig aufzustellen.
Also so der Rechtswissenschaftler Daniel Thüm, der ja auch die CDU berät in Europarechtsfragen. Und alles, was durch diese Zurückweisung an der Grenze ja passiert ist, dass Menschen halt gezwungen werden, ihren Asylantrag dann eben in den Nachbarländern zu stellen. Und da frage ich mich, was spricht denn eigentlich wirklich genau dagegen, das jetzt in Tschechien zu machen, in Polen zu machen, naja, oder meinetwegen auch gleich in Ungarn zu machen?
In Ungarn. Also Ungarn macht wirklich überhaupt gar nichts. Die kommen bei Asylanträgen bei den letzten Zahlen auf irgendwas wie 3 Erstanträge pro 1 Million Einwohner. Okay. Und Deutschland kommt auf fast 4.000 so. Also Ungarn kannst du vergessen in Asylfragen. Und Polen, die machen auch Pushbacks an der Grenze zu Belarus.
Aber das ist es doch. Also warum ziehen denn die europäischen Nachbarn in der Asylfrage nicht mit? Das ist doch EU-Recht. Also warum muss Deutschland, warum muss Österreich das alles abfangen? Ja. Weil die Realität ist doch, wir haben ja ein Abkommen in der EU. Das kann man doof finden meinetwegen, aber da muss man sich doch dran halten, solange es gilt. Und das sagt ganz klar, der Asylantrag muss in dem Land gestellt werden, in dem die Menschen zuerst europäischen oder EU-Boden betreten. Und das ist nun mal nicht Deutschland.
Ja, naja, die Spanier machen mit, die Griechen machen mit. Ich meine, in diesen Ländern gibt es wahnsinnig viele Erstanträge.
Aber ich meine, Ungarn, du hast es gerade selbst gesagt, im Prinzip gar keine, Polen sehr wenige. Dabei sind das Außengrenzen, wie Spanien und Griechenland ja auch. Also selbst Italien hat weniger Asylanträge pro Kopf als Deutschland oder Österreich. Also wenn das bestehende System von allen EU-Partnern wie vereinbart eingehalten werden würde, dann gäbe es hier fast gar keine Erstanträge, nur vielleicht an Flughäfen oder so.
Dann funktioniert das mit der Notlage aber auch in die andere Richtung. Also dann könnte Griechenland schon lange eine Notlage deklarieren und EU-Recht aussetzen, oder? Weil der Punkt ist eben dieses Asylabkommen der EU, das funktioniert einfach nicht. Und das ist doch auch eine also das weiß man doch einfach, dass das nicht funktioniert. Und es ist ehrlich gesagt auch von Anfang an nicht fair gewesen, weil es schiebt sämtliche Verantwortung für Asylsachen den EU-Staaten in die Schuhe, die an den Außengrenzen liegen. So ist Deutschland immer fein raus.
Die aktuelle Situation ist ja jetzt aber anders. Deutschland liegt an der Spitze bei den Zahlen der Asylanträge. Und Dobrindt versucht den Spieß jetzt umzudrehen und setzt mit diesen Zurückweisungen das Signal, so, hier ist jetzt Schluss. Und das geht natürlich in mehrere Richtungen, dieses Signal. Es geht nach innen an die Bevölkerung, ja, Stichwort AfD, also Polarisierung aufheben. Und das geht nach außen an die europäischen Nachbarn und das geht auch an die Herkunftsländer natürlich.
Naja, und er will ja auch das Asylrecht auch noch weiter verschärfen. Ne? Er will ja den Familiennachzug aussetzen, er will Asylverfahren an den Außengrenzen einführen. Er will per Dekret festlegen, dass es weitere sichere Herkunftsländer gibt, also schön am Parlament vorbei, ne? So per Dekret einfach. Und ich wette mit dir, das ist alles wieder erstmal auf gut Glück. Dobrindt drückt die Daumen und dann mal gucken, ob einer klagt. Aber in einem hast du natürlich recht, ne? Es geht bei diesen Maßnahmen ja tatsächlich hauptsächlich um die Signalwirkung. Also das glaube ich schon auch ganz fest, weil Dobrindt will die AfD schwächen und er will das Narrativ in die Welt setzen, Merz und die neue Regierung bringen die Asylwende, Punkt. Weil ganz ehrlich, diese Grenzkontrollen, wie willst du die denn durchhalten? Das kann ja nur symbolisch sein. Die Gewerkschaft der Polizei hat auch schon gesagt, also ewig ist das rein personell überhaupt nicht durchzuhalten, weil die Grenze auch viel zu lang ist. So hat es Andreas Roskopf von der GdP bei Tagesschau 24 gesagt.
Und es ist natürlich sehr schwierig, diese 3800 Kilometer auch letztendlich zu überwachen. Lückenlos geht das schon gar nicht. Das heißt, es wird immer Schlupfwege und Übergänge geben, die genutzt werden können, ohne dass wir letztendlich vor Ort sind und dies bemerken und kontrollieren. Von dem her ist es schwierig, die Grenze letztendlich recht gut zu überwachen. Lückenlos schaffen wir das auf jeden Fall nicht.
So, wo wir schon bei Polizei sind, widmen wir uns jetzt also der Frage, ob alle Bullen Schweine sind, oder?
Sag mal, du kannst nicht so polemisch in dieses Thema gehen. Also natürlich nicht.
Das war Spaß. Also tut mir wirklich leid, aber ich kann diese riesige Debatte um einen Pulli mit 4 kleinen Buchstaben nicht so ernst nehmen, dass ich wirklich einen richtigen Skandal daran sehe.
Ich erkläre mal kurz erst, was eigentlich Sache ist. Es geht um Jette Nizar, die ist 26 Jahre alt, studierte Pädagogin und Co-Vorsitzende der Jungen Grünen. Letzte Woche hat sie auf ihrem Insta-Kanal ein Foto gepostet, auf dem sie eine Baseballkappe aufhatte, auf der stand Eat the Rich und einen Pulli und der hat Wogen geschlagen mit den 4 Buchstaben ACAB. Und dazu stand der Satz, bin auf dem Weg in den Bundestag und es stand dazu die Frage, was findet Julia Klöckner wohl schlimmer, Eat the Rich oder ACAB?
Und Julia Klöckner ist CDU-Politikerin und aktuell die Bundestagspräsidentin und somit auch dafür verantwortlich, dass das Protokoll eingehalten wird, die Regeln, die so ein Parlament hat. Und die Regeln sagen unter anderem, Kleidung mit politischen Botschaften ist im Bundestag nicht erlaubt.
Und ACAB weiß wahrscheinlich eigentlich jeder, aber es bedeutet All Cops are Bastards, also frei übersetzt, alle Bullen sind Schweine. Der Slogan wird gern von Linksradikalen benutzt, aber auch von Rechten, von Fußballhooligans, von Rockern, also von sehr vielen, die es mit der Polizei nicht so haben. ACAB, All Cops are Bastards, so stand es also auf ihrem Pulli. Strafbar ist das Tragen nicht oder das Zeigen von diesem Buchstabenkürzel, aber es ist natürlich, und das sollte es ja auch sein, eine totale Provokation.
Eine derartige Provokation, aber offenbar, dass die Diskussion um Jette Nizat gar nicht aufhört. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat jetzt gedroht, ihr den Hausausweis wegzunehmen und sie mit einer Geldstrafe zu belegen, wenn sowas nochmal vorkommt.
Nizat hat allerdings gesagt, dass sie noch viele ähnliche Pullover habe und man gespannt sein könne, was noch komme von ihr.
So, und die Junge Union hat noch einen draufgesetzt und gefordert, dass die jungen Grünen vom Verfassungsschutz beobachtet werden müssen, weil sie keinen Respekt vor der Demokratie und vor ihren Institutionen haben.
Kleiner haben sie es nicht.
Die Altgrünen Özdemir und Kretschmann, also die eigene Parteifreunde von Nizat, haben sie auch hart kritisiert und gesagt, sie wäre vielleicht in der Linken besser aufgehoben.
Es ist aber auch wirklich eine absolut lächerliche Provokation. Also die ist 26, sowas kannst du mit 16 machen, aber nicht mit 26.
Aber es ist auch kein Skandal, wie ihn die CDU und die Springer-Medien jetzt versuchen aufzubauen. Also Nizat hat danach im Stern-Interview gesagt, dass sie das privat gepostet hat. Und klar, naiv war zu denken, dass das einfach als kleine Spitze empfunden wird.
Ja,
und sie meinte,
sehr naiv.
Natürlich denke sie nicht, dass alle Bullen Schweine sind, sondern ihr Anliegen ist es, die Strukturen der Polizei zu kritisieren. Systemisch
genau,
also.
Genau,
und ich finde,
ja,
dann ist das vorbei für mich.
Aber genau das ist es, was an der Aktion so extrem ärgerlich ist. Weil es gibt in der Polizei offenbar verschiedene strukturelle Probleme, unter denen immer wieder Menschen, Bürgerinnen und Bürger leiden. Sei es durch Racial Profiling, also äußere Merkmale wie die Hautfarbe, die dann entscheiden, ob du kontrolliert wirst oder nicht, durch unverhältnismäßige Gewalt im Amt, die fast nie bestraft wird und so weiter. Aber statt dass tatsächlich darüber gesprochen wird, reden jetzt alle nur von Jette Nizat und ihrem bescheuerten Pulli und nicht über Inhalte. Weil sachliche Kritik an der Polizei zu üben, das ist überaus demokratisch. Mit All Cops are Bastards rumzulaufen, ist einfach nur pubertär.
Na, dann lass uns doch beide über Inhalte statt Symbole sprechen. Also wenn dich das Thema so beschäftigt, oder?
Ja, also mich beschäftigt das schon länger. Und zwar seitdem ich gelesen habe, dass Polizisten für Vergehen im Amt fast nie verurteilt werden. Unter anderem deswegen, weil Kollegen fast nie gegeneinander aussagen. Und weil die Staatsanwaltschaft fast nie Anklage gegen Polizisten erhebt.
Ja, das stimmt.
Muss man doch mal hingucken.
Wir hatten das schon mal rausgeschrieben für irgendeinen Anlass. Also grob gesagt, 2000 Anzeigen gegen Polizisten wegen mutmaßlich rechtswidrigen Übergriffen im Dienst gibt es pro Jahr. Davon kommen 2% vor Gericht. Weniger als 1% enden dann mit einer Verurteilung. Also so stand es zumindest in einer Studie der Uni Bochum damals.
Aber das ist doch der Skandal, oder nicht? Das muss man doch adressieren. Weil normalerweise erhebt die Staatsanwaltschaft bei 20% aller Ermittlungen am Ende Anklage. Bei Polizisten sind es 2%. Und selbst wenn es vor Gericht geht, werden die Polizisten meistens nicht verurteilt. Du hast gesagt, 1% von allen Anzeigen enden dann mit einer Verurteilung. Ich habe mir dazu eine ZDF-Doku angeguckt. Die ist so circa ein Jahr alt, glaube ich. Da ist der Kieler Rechtsanwalt Alexander Hoffmann zu sehen. Recht prominenter Anwalt, der auch eine der Nebenklagen im NSU-Prozess zum Beispiel vertreten hat. Und der im ZDF seine Erfahrung als Anwalt vor Gericht mit Polizisten und ihren Aussagen vor Gericht so geschildert hat.
Es gibt manchmal Situationen, dass Dritte gefilmt haben und dann steht man vor Gericht und sieht, das kann nicht stimmen. Und trotzdem schrecken natürlich Gerichte sehr stark davor zurück, zu sagen, das war eine Falschaussage. Insgesamt gibt es aber schon so einen Kurs, in dem gesagt wird, Polizeibeamten sollen im Wesentlichen nicht Straftaten beschuldigt werden.
Und deswegen, so sagt es der Rechtsanwalt Alexander Hoffmann, sollte man sich sehr gut überlegen, ob man die Polizei überhaupt anzeigt.
Tatsächlich ist es aber so, dass ich ganz häufig Leuten abrate davon, Strafanzeigen zu machen, weil die Erfolgsaussichten, die Möglichkeit wirklich nachzuweisen, dass das Polizeiverhalten rechtswidrig war, sehr gering sind und weil eigentlich immer, wenn eine Strafanzeige gegen Polizeibeamten kommt, eine Anzeige wegen Widerstand oder tätlichem Angriff kommt.
Das kann doch nicht richtig sein.
Ja, das kann nicht richtig sein. Ich meine, der Fall Lorenz A. liegt auch erst ein paar Wochen zurück. Ein 21-jähriger schwarzer Oldenburger, der von der Polizei mit 3 Kugeln in den Rücken erschossen wurde. In den Rücken, weil er, so sagt die Polizei, bedrohlich auf sie zugegangen wäre.
Und solche Sachen passieren. Also Menschen werden von Polizisten verletzt, Menschen werden von Polizisten getötet, das passiert, das ist ein Fakt. Und gerade Menschen, die nicht weiß sind, machen auch häufig nochmal ganz andere Erfahrungen mit der Polizei als wir beide vielleicht.
Ja, was ja übrigens auch eine der Positionen von Jette Nizat ist mit dem Pulli.
Ja, schade, dass sie das nicht vernünftig artikuliert
bekommt. Ja, aber wir müssen jetzt nicht wieder polemisch werden.
However, was ich sage ist, die Polizei muss sich damit auseinandersetzen. Oder die Innenminister, die müssen doch sagen, Houston, wir haben ein Problem. Und unsere Polizei genügt unseren hohen rechtsstaatlichen Standards immer wieder nicht. Weißt du, so mein, ich meine das jetzt nicht als profanes Polizeibashing. Das ist ja langweilig und auch falsch. Aber da müssen die doch rangehen, sich das anzuschauen. Sogar Raphael Beer, Professor an der Polizeischule Hamburg, sagt ganz klar, dass es bei der Polizei immer wieder eine Art Racial Profiling gibt. Und er empfiehlt nicht weißen Menschen sogar, sich extra vorsichtig zu verhalten bei Polizeikontrollen. Hier, das hat er der Tagesschau gesagt.
Tatsächlich müssen sie vorsichtig in ihrem Emotionsmanagement sein, weil sie natürlich merken, dass sie öfter als andere kontrolliert werden. Das sagen im Übrigen auch Polizisten mit Migrationsgeschichte in der Polizei, dass sie in ihrer Freizeit oder bevor sie bei der Polizei öfter kontrolliert werden und anders behandelt werden als andere.
Man darf bei all dem nicht vergessen, die Polizei darf ja Gewalt einsetzen. Die Polizei muss ja sogar Gewalt einsetzen, wenn es nicht anders geht.
Natürlich, aber wann geht's denn nicht anders? Also es muss ja verhältnismäßig sein, das ist ja das Zauberwort bei dem Ganzen.
Ja, aber ich meine, also nur um da jetzt begrifflich sauber zu bleiben, Polizeigewalt kann eben auch gerechtfertigt sein und legal sein vor allen Dingen.
Ja, aber wenn Polizisten fast nie für unverhältnismäßige Gewaltausübung belangt werden, dann ist doch klar, dass sich das irgendwann so einschleicht, dass sie denken, naja, das ist auch normal, das passiert halt so.
Also auf der anderen Seite hat sich aber auch die Bedrohungslage für die Polizei verändert, also verschlechtert. Also es gab früher weniger Messerattacken, weniger Übergriffe auf die Polizei als heute.
Ja, natürlich. Also dass die oft einen krassen Job machen, das ist wirklich unbestritten, keine Frage. Aber deswegen müssen sie sich doch trotzdem an Gesetze halten und gegeneinander aussagen, wenn sie beobachten, dass Kollegen Straftaten im Amt begehen und nicht korpsgeistmäßig den Mund halten. Weil ehrlich gesagt, diese Praxis finde ich demokratieverächtlich.
Und nicht der Pulli von Jette Nietzsche.
Also zudem ist jetzt alles gesagt, finde ich. Der Hadsch, die Pilgerreise nach Mekka, ist eine der fünf Säulen des Islam oder mit anderen Worten ziemlich wichtig. Denn alle Muslime, so heißt es, die es sich leisten können und die dazu in der Lage sind, müssen und sollen einmal in ihrem Leben nach Mekka zum Hadsch. Steht so im Koran. In dieser Woche hat der diesjährige Hadsch begonnen, geht noch bis Montag, 9. Juni, das richtet sich immer nach dem Mondkalender.
Nun steht der Hadsch in diesem Jahr unter besonderer Beobachtung, denn im letzten Jahr sind bei der Pilgerreise 1300 Menschen ums Leben gekommen, die meisten an den Folgen der Hitze. Weil einfach viel zu viele kamen, weil es teilweise über 50 Grad heiß war und es der saudischen Regierung, Mekka liegt ja in Saudi-Arabien, nicht möglich war, allen gekühlte Zelte und medizinische Versorgung bereitzustellen.
Es war nicht das erste Mal. Es gab oder gibt einiges an Berichten aus der Vergangenheit, meistens von Massenpaniken. Auch da gab es in manchen Jahren Hunderte von Toten.
In diesem Jahr soll es anders werden. Es soll noch strenger überwacht werden, dass nur noch Leute mit Pilgervisum reinkommen. Fast 300.000 Menschen wurden schon an den Grenzen ohne Pilgervisum abgewiesen, sagt Saudi-Arabien.
Da träumt Dobrindt von.
Ach so, deswegen lachst du. Also es wurde viel investiert offenbar. Drohnen sollen eingesetzt werden, um Medikamente und Notfallversorgung gegebenenfalls zu den Menschen zu bringen und um Massenpaniken zu verhindern, hat uns Islamwissenschaftlerin Professor Dr. Ulrike Freitag von der FU Berlin im Interview erzählt.
Es gibt inzwischen Drohnen, die Dichte der Pilger an bestimmten Stellen beobachten und messen sollen und eben Alarm schlagen gewissermaßen, wenn zu viele Pilger zum gleichen Zeitpunkt an einem Ort sind.
Und ich meine, da kommen 2 bis 3 Millionen Menschen auf ein relativ begrenztes Gebiet, also unter tierischen Temperaturen das Ganze. Und das ist eigentlich totaler Wahnsinn, sowas durchzuziehen. Aber wer einmal da war, der vergisst das im positiven Sinne offenbar nie.
Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Da sind über 3 bis 5 Millionen Menschen an einem Fleck der Welt, also stehen Schulter an Schulter, sprechen die unterschiedlichsten Sprachen der Welt, verstehen sich aneinander nur in der Sprache des Herzens. Ja, da wird meistens nur mit Hand und Fuß miteinander kommuniziert, aber meistens sprechen die Emotionen gleich und das ist so wahnsinnig. Wenn ich jetzt gerade darüber berichte, habe ich schon Gänsehaut.
So erzählt es Jasmin Silberberg, sie ist 36, Muslima aus Mannheim.
Also dass das eine tiefe Erfahrung ist, das glaube ich ihr sofort. Ich war mal in Dharamsala im Norden von Indien, weißt du, wo der Dalai Lama im Exil wohnt und seine Teachings abhält einmal im Jahr oder ich weiß nicht wie oft, auf jeden Fall war das gerade, als ich da war. Ich habe diese beseelte Stimmung auch als selbst Nichtgläubiger total spüren können. Also der konnte man sich kaum entziehen, dieser Stimmung.
Aber es ist schon, wenn man sich genau überlegt, ganz schön krass, oder? Also dass dieser Hadsch, meine ich jetzt, dass dir das als religiöse Vorgabe irgendwie auferlegt wird, dass du dich da unter Einsatz von viel Geld, enormem Aufwand und Strapazen im Sommer in die Wüste begeben musst. Ich meine, auch wenn dabei immer wieder hunderte Menschen sterben auch, also das scheint mir unglaublich krass. Also es gibt ja durchaus immer wieder Ideen, ob man diese Make-up-Pflicht nicht einfach aufhebt. Also
aber Islamwissenschaftlerin Freitag hat im Gespräch mit uns ja auch gesagt, dass es jetzt keine negativen Folgen hat, wenn man das dann auch als gläubiger Muslim nicht schafft.
Dadurch, dass es ja eine Pflicht ist, die man erfüllen soll, wenn man es kann, sind da keine spirituellen oder religiösen Sanktionen oder Konsequenzen zu befürchten. Es ist eher so, dass die Personen dann vielleicht das Gefühl haben, etwas, was ihnen sehr wichtig gewesen wäre, nicht erreicht zu haben. Aber es ist nicht etwa so, dass sie dann beim jüngsten Gericht schlechter dastehen würden.
Das war 7 Tage wach für diese Woche. Henrik Schröder und Christoph Schrag sagen schönen Dank und auf Wiederhören in der kommenden Woche.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland gibt's Baustellenstau zwischen Großkreuz und Leest mit 30 Minuten Verzögerung. B246 Wiesenburg Mittenwalde zwischen Abzweig nach Altborg und Reesdorf gibt's in beiden Richtungen Behinderungen nach einem Unfall. Im Stadtverkehr Berlin dauert's einige Minuten länger. In Neukölln auf der Hermannstraße Richtung Hermannplatz und in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Bornholmer und Wisbierstraße. Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Außerdem zieht der Kinderkarneval vom Mariannenplatz zum Görlitzer Park. Vor allem um den Görlitzer Bahnhof müssen Sie mit Behinderungen rechnen. Pankow und Gesundbrunnen, wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt. Unseren Verkehrsservice gibt's auch in der RBB 24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Russland hat die Ukraine in der Nacht wieder massiv aus der Luft angegriffen. Nach ukrainischen Angaben sind dabei mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Schwerpunkt war Kharkiv im Nordosten des Landes. Mareike Markusch.
Nach Angaben des Bürgermeisters waren innerhalb von 1,5 Stunden mehr als 40 Explosionen zu hören. Auf Bildern waren schwere Zerstörungen an Gebäuden zu sehen. An einigen Orten brachen Feuer aus. Laut Stadtverwaltung handelt es sich um den schwersten Angriff auf Kharkiv seit Kriegsbeginn. Auch an der Front bleibt die Lage angespannt. Der ukrainische Generalstab meldete allein gestern mehr als 200 Gefechte.
Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben von Klinikmitarbeitern mindestens 22 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet worden. Sie berichten, dass in ihre Krankenhäuser außerdem viele Verletzte gebracht wurden. Es soll 4 Angriffe im Süden des umkämpften Gebietes gegeben haben und einen in der Stadt Gaza. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. In der Debatte um einen verpflichtenden Wehrdienst macht der neue Wehrbeauftragte Otte mehr Druck. Er wolle sich das Thema noch in diesem Jahr auf Wiedervorlage legen, sagte er der ARD. Auch Bundeswehrverbandschef Wüstner spricht sich für eine Wehrpflicht aus. Er meldete Zweifel an, dass man durch Freiwilligkeit mehr Männer und Frauen für die aktive Truppe gewinnen könne. SPD-Fraktionschef Miersch hat Verhandlungen über eine Rückkehr zur Wehrpflicht dagegen abgelehnt und auf den Koalitionsvertrag verwiesen.
Der Landeselternrat Brandenburg kritisiert die geplanten Einsparungen im Bildungsbereich. Die Sprecherin des Rates Mauersberger sagte bei RBB 24 Brandenburg aktuell, die Eltern rechneten damit, dass noch mehr Stunden ausfallen und sich die Bildungsdefizite vergrößern. Der Entwurf für den Doppelhaushalt sieht weniger Geld für die Gehälter von Lehrkräften und Pädagogen vor als bisher. Laut Ministerium soll aber Geld in die Digitalisierung von Schulen gesteckt werden. Beim Karneval der Kulturen in Berlin stehen heute Familien und Kinder im Mittelpunkt. Während das Straßenfest rund um den Blücherplatz in Kreuzberg weitergeht, sind am Mittag Kinder mit Kostümen vom Mariannenplatz in Kreuzberg über die Oranienstraße bis zum Görlitzer Park gezogen. Dort wird bis zum Abend ein großes Familienfest gefeiert. Morgen Nachmittag beginnt dann der traditionelle Straßenumzug, wegen Bauarbeiten diesmal in Mitte und Friedrichshain.